Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wohltemperiert Digital. Mit diesem Podcast laden wir euch ein, an unserem ungeschnittenen Gedankenaustausch teilzunehmen. Wir, das sind Christoph Haug und Markus Hottenrott, sowie Gäste, die wir immer gern dabei haben. Als Wohltemperiert Digital bezeichnen wir pragmatische Ideen, die sich vordergründig nicht nur auf die Technik beziehen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Schönen guten Morgen, Christoph. Ich freue mich heute auf eine weitere Episode in unserem Podcast und wir haben ein tolles Thema uns ausgesucht. Hierarchien sollten neu gedacht werden.
Ja, guten Morgen, Markus. Ich freue mich drauf.
Das ist ja ein sehr spannendes Thema. Wir hatten ursprünglich mal gesagt, Hierarchien und Arbeitsweisen sind überholt. Und ich habe Anfang diesen Jahres mich mit dem Thema tatsächlich länger beschäftigt, speziell der Gegenentwurf zu der Hierarchie, die sogenannte Holokratie. Und finde es jetzt sehr spannend, dass wir uns darüber austauschen können, weil bisher habe ich tatsächlich noch mit keinem mich darüber ausgetauscht, sondern einfach nur das mal gelesen, recherchiert, was das ist und mich auch zum großen Teil dafür begeistert. Und ich weiß nicht, wie weit steckst du da in dem Thema drin?
Holokratie hatte mir mal ein ehemaliger, ein Buch empfohlen. Dieses Buch steht im Regal. Ich habe es neulich auch mal wieder gesehen. Ich habe aber noch nicht geschafft, reinzugucken. Von daher wäre es sehr spannend zu hören, was du da gelernt hast. Und ich gucke mal, ob ich das mit meiner Erfahrungswelt anknüpfen kann, weil ich natürlich eine Meinung habe, wie jeder von uns.
Genau. Also dann fange ich mal ganz kurz so ein bisschen an und versuche das Thema Holokratie zu umreißen für auch diejenigen, die dir jetzt zuhören und das noch nie gehört haben oder so wie du ein Buch im Schrank haben. Ich habe leider kein Buch im Schrank.
Kannst dir gerne ausleihen, wenn du es haben möchtest.
ich knapper noch an dem letzten Buch, was du mir empfohlen hast. Genau, also im Prinzip geht es darum, dass du bei einer Hierarchie ist es ja so, du hast irgendwo oben einen Chef und dann hat der Chef hat halt Teilleiter, sage ich mal, dann gibt es irgendwo ganz unten gibt es dann die Mitarbeiter. Und vom Mitarbeiter gibt es einen Pfad bis zum Chef nach oben und das ist relativ stark geregelt und in Unternehmen wird es ja häufig auch so gelebt, dass ein Mitarbeiter nur seinem Chef berichten kann, dieser Chef darf nur seinem Chef berichten und ansonsten redet eigentlich keiner miteinander. Das ist so die starre Theorie hinter der einer Hierarchie. Bei der Holokratie ist es ganz anders. Du musst dir das so vorstellen, das Unternehmen an sich ist erstmal ein großer Raum. In diesem Raum gibt es von mir aus auch noch Teilräume und in diesen Teilräumen sitzen dann Menschen. Aber diese ganzen Menschen miteinander und untereinander und die Räume in dem großen Unternehmensraum haben keine vorgegebene Hierarchie. Also alle Menschen in Anführungszeichen sind gleichberechtigt und jeder Einzelne erhält dadurch natürlich mehr Verantwortung, weil er sich in diesem ganzen großen Gebubbel selber organisieren muss. Und ich finde das deswegen sehr spannend, weil ich mich am Anfang dieses Jahres deswegen damit auseinandergesetzt habe, weil ich von jemandem kontaktiert wurde, der mich empfohlen hat an die Meta Finanz, ein Unternehmen in Deutschland, eine IT-Dienstleister für die Allianz-Gruppe. Und die haben das als erstes Unternehmen in Deutschland umgesetzt. Und für all diejenigen, die das richtig interessiert, so wie mich, es gibt auf YouTube einfach mal das Wort Changeland eingeben. Mhm. Da gibt es einen Vierteiler, wo sie quasi diese Reise von einem hierarchisch organisierten Unternehmen hin zu einem holokratisch organisierten Unternehmen dokumentieren. Und es ist nicht, wie man erwarten würde, ein ganz klassisches, ganz toll, alles perfekt, die Holokratie in ihrer Reinstform hat die Hierarchie in ihrer Reinstform in jedem Aspekt überflügelt. Also wirklich, man kann zwischen den Zeilen lesen, aber sie sagen es auch recht häufig offen, an welchen Stellen die Holokratie auch da versagt hat. Aber im Grunde geht es darum, dass du, wenn du dir jetzt in deinem Unternehmen das vorstellst, alle Mitarbeiter können frei miteinander arbeiten und keiner kann irgendwem sagen, was er zu tun hat. Mhm. Das ist so ein bisschen der provokante Teil der Holokratie. Mhm.
Spannend. Also ich kenne ein Unternehmen, Traumferienwohnung heißen die, glaube ich, die haben das auch umgesetzt. Und ich meine, es gibt auch amerikanische Unternehmen, die das vorleben, ne, wo dann praktisch die Einzelnen, ne, wo die Entscheidung tatsächlich auch basisdemokratisch getroffen werden und auch Sachen wie Lohn transparent sind und so weiter. Gibt es einiges, was auch diskutiert wird, immer wieder an Vor- und Nachteilen für solche Modelle. Das kenne ich durchaus, weil ich mich auch damit beschäftigt habe. Die Holokratie heißt es einfach nur, es gibt keine Hierarchie, heißt es gibt eine informelle Hierarchie, die sich automatisch bildet und die sich ständig wieder ändert. Wie kann ich das verstehen?
Oh, der Christoph hat es aber sehr schnell. Du greifst quasi unserem Podcast Richtung Ende vor.
Ach so, Entschuldigung. Soll ich wieder?
Das macht nichts. Das ist ja wichtig, weil das ist vielleicht auch der Gedankengang, den jetzt andere haben. Im Prinzip ist es so, bevor ich darauf eingehe, wir hatten ja in unserem, als wir das Thema für uns identifiziert haben, stand so ein bisschen drin, zwischen Anspruch und Wirklichkeit spannt sich der Graben auf, zwischen den Generationen genauso. Bei mir kommt das manchmal so vor, als wenn junge Menschen wie ich die Hierarchie nur deswegen nicht mögen, weil sie ganz unten sitzen. Und sobald sie die Hierarchie gestürzt haben, würden sie gern ganz oben sitzen und würden dann die Hierarchie eigentlich wieder einführen. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Leitet sich auch daran ab, dass viele junge Menschen sagen, ich möchte in ein Unternehmen mit flachen Hierarchien und ich möchte Karriere machen. Und dann denke ich mir mal, Entschuldigung, das geht ja gar nicht. Das kannst du ja nicht beides machen. Also du kannst ja nicht flache Hierarchien wollen und dann plötzlich aufsteigen, Stufe für Stufe. Da gibt es, also bei der IRBG, wo ich noch angestellt bin, gibt es ja quasi zwischen mir und dem Alleineigentümer gibt es nur zwei Stufen. Also ich kann quasi nur zweimal aufsteigen und dann müsste ich das ganze Unternehmen übernehmen.
Ja, genau. Dann mach das doch.
Okay, andere ambitionierte Ziele habe ich mir gesetzt.
Also ich, weißt du, was mir dazu einfällt? Das ist ein Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe. Letztes Jahr, glaube ich, besorgt und dann über den Jahreswechsel gelesen hat. Das SEMCO-System, Management ohne Manager heißt das, glaube ich, von Ricardo Semler. Kennst du das?
Das kenne ich, ja.
Und er sagt ja, das ist auch sehr spannend. Er hat ja anscheinend, so wie er es darstellt, erzählt er ein bisschen ja seine Lebensgeschichte im Unternehmen, im Unternehmen und was er alles ausprobiert hat, hat er ja verschiedene Modelle gefahren, ne, mit mehr Mitentscheidungen, mit kompletter Entscheidung durch die Mitarbeiter, hierarchisch und so weiter und ist dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass das Beste eigentlich das ist, wenn sich die Belegschaft aussucht, welches Modell sie fahren möchte. Sehr, sehr spannend. Also manche Mitarbeiter scheinen sich mehr diese Hierarchie zu wünschen oder manche Menschen scheinen sich mehr zu wünschen, angeleitet zu werden. Ist vielleicht auch so eine Frage der Lebensphase und des Typs, beides sicherlich. Wenn ich gerade, im Privatleben eine schwere Zeit habe, bin ich vielleicht ganz froh, wenn ich im Arbeitsleben einfach mal gesagt bekomme, was ich mache soll und wie das zusammenpasst. Und wenn ich in der kreativen Phase bin und mich verwirklichen will und was Neues machen möchte, es ist hilfreich, Freiraum zu haben und mich selber zu finden. Sehr spannend. Also das Buch ist ja schon ein bisschen älter, aber das kann ich wirklich empfehlen, weil er eben, das liebe ich immer, sagt, es gibt nicht schwarz oder weiß, sondern es gibt verschiedenste Möglichkeiten und das System muss sich danach richten, was die Leute brauchen.
Das greife ich auf, weil genau das ist das, was im vierten Teil von diesem Changeland am Ende auch rauskommt. Sie starten ja mit dem Ziel, okay, wir schaffen die Hierarchie ab und führen die Holokratie ein. Und so ähnlich wie das provokant von mir vorhin erzählt wurde, es wabern halt die Leute einfach da in dieser Bubble umher. So ähnlich ist es dann am Anfang auch. Und man stellt relativ schnell fest, dass manche Aspekte der Hierarchie durchaus interessant sind und durchaus auch steigernd sind. Also Beispiel, die Menschen wabern in ihren einzelnen Blasen durch das Unternehmen oder sie bilden ja durch diese Blasen das Unternehmen. Und irgendwann kommt jemand auf die Idee, die Vertriebsbubble, die da drin umher schwabbelt, müsste vielleicht mit der Bubble für neue Produkte auch mal reden können. Und dann macht es keinen Sinn, wenn wie wild die 10 Leute aus dem einen Team mit den 10 Leuten aus dem anderen Team reden, sondern wenn man so eine Art Korrespondenten entsendet. Wenn man sagt, okay, du bist hier derjenige, der sich mit dem Vertrieb bei uns vernetzt. Und dann entstehen das, was du so genannt hast, informelle Hierarchien, weil man eben doch diesen Austausch braucht und vor allem strukturiert braucht.
Spannend. Das heißt, derjenige, der Spaß hat, sich mit anderen auszutauschen, die Verbindung herzustellen, der tut's dann.
Genau.
Da wären wir ja sehr stark auch bei dem, was man so in den agilen Teams versucht hervorzurufen, dass die Leute gemäß ihrer Stärken im Prinzip alles machen dürfen und man sich im Team, im echten Team dahin findet, dass es dann auch mit Respekt funktioniert.
Genau, und das hat halt so ein paar Sachen, die ich auch in der Hierarchie eigentlich, die kannst du da auch umsetzen. Also die Frage ist ja, am Ende triffst du dich wahrscheinlich mit beiden Aspekten ziemlich genau in der Mitte. du hast hierarchische Aspekte und hologratische Aspekte, die am Ende wahrscheinlich zu dem perfekten Mix führen. Bei denen ist zum Beispiel auch so, dass der Manager, also am Ende braucht jede Gruppe von Menschen auch irgendwie jemanden, der so ein bisschen versucht, Struktur reinzubringen. Aber eben nicht mit dem Order-die-Mufti-Prinzip, also ich sage, wo es lang geht, sondern derjenige führt das Team, der es schafft, alle auf eine Linie zu bringen. So ein bisschen der diplomatische Typ in dem Team. Und ist damit nicht, wie in einer Hierarchie, zwangsweise der wichtigste und bestbezahlte, sondern einfach einer von vielen. Es kann auch der unwichtigste sein, der am wenigsten Fachexpertise in dem einzelnen Thema hat, aber dafür in der Lage ist, Menschen zusammenzubringen. Mhm. Und das finde ich auch sehr spannend, weil das eben, wie du es eben schon gesagt hast, der sich am besten dazu befähigt fühlt, sich mit anderen auszutauschen, mit Vertrieblern zu reden, das sind ja nicht alle Techniker von Haus aus, der redet halt mit denen, aber es ist nicht zwangsweise auch der Leiter des Teams, weil vielleicht der eher fachlich Expertise haben muss. Mhm. Und so verteilen sich die Rollen mehr auf die Köpfe und dann bleibt halt natürlich, jeder Einzelne hat mehr Verantwortung insgesamt. Und ich finde das total spannend, weil das eben, also mir personenmäßig kommt das natürlich extrem entgegen, weil natürlich man nicht nur Mitarbeiter sein möchte, man möchte nicht nur Chef sein, sondern irgendwie entsprechend seinen Fähigkeiten sich ausleben. Und das kommt in so einem Modell eher möglich vor als in einem rein hierarchischen. Mhm.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also das Thema Selbstverwirklichung, Freiraum, übrigens auch ein sehr, sehr wichtiger Wert bei uns in der Creatition, dieses Thema Freiraum, das kann dazu führen, dass sich eine Selbstorganisation findet und Mitarbeiter eigenverantwortlich Dinge gestalten und sich dabei dann gut fühlen, weil sie wirksam werden und ja auch wirksam sind. Was bezüglich dieser informellen Hierarchie wichtig ist, meines Erachtens, ist das Thema Gruppendynamik. Mhm. Ich glaube, das wird sehr schnell sehr, sehr wichtig, wenn ich eben keine Hierarchie habe, wo ich als Chef steuere und vielleicht auch Dinge einfange und Gruppen maßgeblich präge in ihrer Weiterentwicklung, sondern dem Ganzen das so ein bisschen selber überlasse. Mhm. Wobei, da könnten wir auch nochmal drüber nachdenken, ob es da nicht sozusagen einen Moderator braucht oder einen Chef, der sozusagen, wenn es unter die Gürtellinie geht und unfair wird, geringschätzend wird, der dann einschreitet. Ne, dass man also sagt, es gibt einen Rahmen, in dem darf sich ein Team frei bewegen, darf gestalten, darf selber die Rollen im Team verteilen, bloß wenn zum Beispiel jemand ausgegrenzt wird, zum Außenseiter wird, im schlimmsten Fall gemobbt wird, muss jemand eingreifen und wieder die Grenze ziehen oder zu einer Integration beitragen, die erfolgen muss. Ich fürchte allerdings, dass in diesem Bereich, wenn man das einführen will als Unternehmen, das Wissen über ja letztendlich die Gruppendynamik nicht tief genug verankert ist, weil das wird normalerweise, so wie ich es auch kenne aus meinem betriebswirtschaftlichen Teil des Studiums, einem gar nicht erzählt. Also wenn, dann hört man mal diese Teamuhr zum Beispiel, die kennen einige noch, dass man sagt, das Team formt sich, das Team fängt an zu stormen, also man rennt durch die Gegend, jeder versucht seinen Platz und die Hierarchie, die informelle und formelle Hierarchie gegeneinander abzugleichen, die Hackordnung, wie es bei den Hühnern so schon heißt, auch sehr spannend übrigens, wird bestimmt. Und erst wenn dann sich langsam Normen rausbilden, was ist okay in diesem Team, was ist nicht okay, kann das Team ins Performing kommen. Das wäre ja so die klassische Teamuhr. Ich habe das mal in einer dynamischen Gruppe erlebt, ohne dass ich am Anfang wusste, dass ich in einer dynamischen Gruppe bin. Habe das dann nachher dann eben reflektiert mit dem Trainer. Und das war sehr, sehr spannend. In dem Moment sehr stressvoll. Also es hat wahnsinnig Energie gekostet. Die Leute haben sich teilweise zerlegt. Es ist wenn man dann so in diese zweite Phase kommt des Stormings, dann fallen auch viele Hürden. Ja. Irgendwie hat man das Gefühl, irgendjemand ist der Böse immer, ja, man fühlt sich geringgeschätzt und so. Naja, und auf jeden Fall nach der Reflexion war dann klar, okay, das sind Prozesse, die immer durchlaufen. Und dadurch, dass ich das selber mal erlebt habe und weiß auch, wie schlimm es ist, in dieser Phase 2 zu stecken, bin ich mir sehr bewusst, dass wenn man, die Hierarchie zurückfährt oder ja vielleicht in Teilen tatsächlich sagt, wir mischen uns da gar nicht ein, dass dann allerdings klar sein muss, dass die Teams durch diese Phasen durch müssen, um ins Performing zu kommen. Und das kannst du auch nicht abkürzen. Also ganz kurz noch zur Hackordnung, bevor du den Gedanken äußerst. Bei den Hühnern ist es tatsächlich so. Das finde ich auch wieder wichtig, ja. Es gibt diese Hackordnung, die bildet sich tatsächlich. Ein Huhn steht über dem anderen, oben steht normalerweise der Hahn. Jetzt ist es so, dass das Huhn, was ganz unten steht, also das, was von allen gehackt wird und auch das Futter am letzten bekommt und so weiter, dass das erstaunlicherweise aber durch den Hahn wieder besonders geschützt wird. Ja. Mhm. Das haben wir bei Menschen oft nicht. Also es bildet sich so eine Hackordnung, dann hat man so einen Außenseiter, der wird gemobbt, bis er dann geht. Zusammenbricht, geht ja, dann braucht es aber dummerweise, wenn der weg ist, Neues, weil man ist ja in der Phase, wo irgendeiner schuld sein muss. Also sehr, sehr spannend, da kann man auch teilweise immer viel lernen. Die gute Nachricht ist, wenn man das versteht, dann wird man dazu kommen, dass man sagt, Teams müssen relativ stabil gehalten werden. Also man sollte nicht ständig die Gruppen neu mischen. Ja, wenn du also sagst, du hast zwei Abteilungen, die arbeiten miteinander, jetzt ständig zu sagen, weil man sagt, es ist ja Holokratie, jetzt bitte, morgen bist du mal da und nächste Woche arbeitest du mal für das Team und so weiter, weil dann hast du ständig neu laufende gruppendynamische Prozesse. Ja, also wer da die Empfehlung macht, das längerfristig und auch sehr überlegt, wenn man neuen Personen hineinnimmt oder einen hinausnimmt, weil auch dann muss der Prozess kurz, also die Hackordnung muss sich neu bilden sozusagen. Ne? Die Hierarchien, die informellen Hierarchien müssen sich neu bilden. Das Gute ist, wenn du das machst und dir bewusst bist und das durchläufst, kommst du zu einem super performanten Team. Und vermutlich performanter, als du das mit dem hierarchischen System schaffst, zumindest in der Kreativarbeit. In der Produktion, ne, wo es darum geht, mach genau diesen Arbeitsschritt, das ist anders. Da brauche ich die Hierarchie und die strikten Vorgaben, weil sonst kriege ich die Qualität nicht hin. In kreativer Arbeit, in Entwicklung, Softwareentwicklung gehört da meines Erachtens auch dazu. Ist es eigentlich eine sehr nützliche Sache und, naja, mit der Agilität neu erfunden, in Anführungszeichen. Mhm.
Im Grunde hast du jetzt schon wieder ganz viel Wichtiges gesagt, finde ich. Das eine ist, bei einer echten Hierarchie hast du es ja so, dass jemand nach oben gesetzt wird und das ist nicht zwingend der Hahn, der von allen akzeptiert wird oder auf dem die Leute nicht rumhacken, sondern es wird irgendjemand dahingesetzt und den natürlichen Prozess der Hackordnung kannst du dort gar nicht herstellen, weil per Order Demove gibt es diesen einen Chef, alle hacken auf ihm rum, aber deswegen wird er nicht nach unten sortiert oder sowas, sondern du hast diesen Zustand des Stormings, den du fast nicht mehr verlassen kannst, weil alle sauer sind, weil ihrer Meinung nach das vielleicht der Falsche ist. Bei dieser Metafinanz läuft es so, dass die von vornherein klar ist, wenn du mal Teamleader bist, bist du das auf Zeit. Und zwar auf die Zeit, wo es gut funktioniert. Und du kennst das ja auch in Projekten. Es gibt Projekte, die fangen an. Du brauchst am Anfang jemanden, der mit dieser Vision das Projekt anstartet. Dann gibt es ja irgendwann die Phase, wo du einfach nur abliefern musst. Dann brauchst du jemanden, der ganz strukturiert Ziele einhält, der nicht jeden Tag mit einer neuen Idee um die Ecke kommt, was am Anfang ganz hilfreich ist, aber irgendwann auch nicht mehr. Und ganz am Ende brauchst du vielleicht irgendwer, der ganz gut mit Menschen kann, um das Feuer zu löschen, was vielleicht an der einen oder anderen Stelle entstanden ist. Und entsprechend dieser ständig wechselnden Herausforderungen stellt sich natürlich in einem heterogenen Team, also in einem diversen Team, wie es heute immer so schön heißt, natürlich ganz klar heraus, du brauchst unterschiedliche Charaktere, die das restliche Team durch diese Zeit durchschiebt. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass dieses super Performing erhalten bleibt, dadurch, dass du vielleicht auch ein Stück weit unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Phasen nach oben schiebst. Nach oben. In diesem Holokratie gibt es kein richtiges Oben. Die sitzen immer an einem kreisrunden Tischen. Aber das ist halt genau das, dass du die Stärken der Menschen in dem Moment einsetzt, wo sie sie brauchen. Weil am Ende wird das Team natürlich auch an irgendetwas gemessen. Weil du gerade sagtest, in der Hierarchie ist wichtig für die Qualität. Am Ende wird das Team an der Qualität seiner Leistung gemessen. Also ich generiere neue Leads. Diesen Monat habt ihr 100 neue Leads generiert. Ganz toll. Das heißt, dieses Team ist eigenständig dafür verantwortlich, wie sie nach außen hin, zum Unternehmen hin, diese Ziele erreichen. Und deswegen würde ich sagen, einige Aspekte der Holokratie funktionieren auch in Produktionsteams. Und es wird auch in kleinen Aspekten, glaube ich, so gelebt. Dieses betriebliche Verbesserungsvorschlagswesen ist ja nichts anderes als ein Seitenweg zur Hierarchie, damit Leute, die eigentlich ganz unten stehen, auch mal eine Entscheidung herbeizwingen können. So nach dem Motto, wir würden 50% mehr schaffen, wenn die Schraubendreher nicht rechts liegen würden, sondern links. Dürfen wir das nicht ändern? Normalerweise würde der Chef sagen, nein, dürfen wir nicht ändern, haben wir schon immer so gemacht. In der Holokratie würde man also darüber beratschlagen, warum ist das so? Ja, dann machen wir das halt.
Ja, sehr spannend. Du hattest jetzt mehrere auch sehr spannende Aspekte. Also du hast jetzt im Prinzip, ich hatte ja das gesagt, dieses Thema Teamdynamik brauchen wir. Mhm. Du hast dann nochmal gesagt, Aufgaben oder auch Phasen abhängig, weil die Phasen eines Projekts führen dazu, dass man andere Aufgaben und andere Ziele hat, vom vielleicht eher innovativen, kreativen zum Abarbeiten und sauberem Abschließen. Mhm. Ja. Das hast du mit reingebracht. Und dann hattest du ein bisschen Führungsaspekte dabei. Und das ist vielleicht nochmal was ich für sehr gut halte. Der Stefan Mehrer, der ist Unternehmercoach, so für kleinere Unternehmen bis 100 Leute, sagt er immer. Er hat ein paar Bücher geschrieben, die sind ganz gut. Und in einem sagt er, es gibt 5 Führungsstile. Und das ist, glaube ich, auch immer nochmal so eine Querverbindung, die wir noch mit reinbringen können. Ne? Das erste ist, dass er sagt, man kann durch Zwang führen. Im Extremfall mag das mal notwendig sein. Ja, also, keine Ahnung, Mitarbeiter greift einen anderen Mitarbeiter handgreiflich an, dann muss ich durch Zwang vielleicht rausführen. Ja? Also das wäre so ein Extremfall. Mhm. Hat man früher mit Sklaven viel gemacht, geschlagen und so weiter, das war Zwang. Ne? Dann kann man mit Prozessen und Aufgaben führen. Das ist das, was in der Produktion halt viel ist. Ne? Die Prozesse sind sehr starr, sehr genau vorgegeben, teilweise auch in der Buchhaltung. Das ist klar, ist genau diese Schritte müssen gemacht werden, sonst kommen wir nicht rechtssicher zum Ziel. Ne? Also das gibt es natürlich auch heute immer noch. In der Buchhaltung ist die Frage, brauche ich da so ein kreatives Team? Führt es nicht dazu, dass ich die Aufgaben gar nicht mehr sauber mache? Allerdings dann ganz schnell, ich meine, wir reden ja auch immer über IT, muss ich vielleicht drüber denken, sollte ich das nicht automatisieren? Ne? Gut. Dann sagt er, führen mit Zielen. Und bei Zielen kommen wir ja schon dahin, dass das Team, wenn ich selber oder jemand oder das Team, ja, je nachdem, selber entscheiden muss, wie erreiche ich das? Also die müssen sich jetzt selber die Aufgaben geben und selber überlegen, was ist der richtige Prozess. Und ab da könnte man sagen, kommt jetzt eigentlich, könntest du mit Holokratie, genau, mit Holokratie vielleicht anfangen zu arbeiten. Ne? So, wenn und dann sagt er, geht er noch einen Schritt weiter, flexible Ziele. Jetzt müsste also im Prinzip das Team anfangen, sich selber überzugehen in den Status, dass er sagt, naja, das Ziel, dadurch, dass sich die Rahmenbedingungen ändern, müssen wir auch das Ziel sogar ein bisschen anfassen. Ja. Und dann gibt es nur noch die Führung mit Sinn am Ende bei ihm. Emotionale Führung mit Sinn nennt er das. Ja. Und wenn ich nur noch über Sinn führe, dann bin ich wirklich bei was, wo ich sage, naja, jetzt muss ich ja selber mir die ganzen Ziele geben und überlegen, in welche Richtung laufen wir und so. Und dann ist die Frage, also sag mal jetzt die Querverbindung, ja, ist für mich, je mehr ich diesen Führungsstil anwenden will, kann, je nach Aufgabesituation und so weiter, je mehr würde sich auch eine holokratisch organisierte Organisation damit wohlfühlen. Ja, weil ich kann ja nicht mit Zwang führen über eine Holokratie.
Nee, also, das geht nicht.
Nee. So, und ich denke, oder die Gedanken, die mir jetzt so kommen, ist, wenn man dieses Thema anguckt, Holokratie oder Hierarchie, dann geht das vermutlich am Ende des Tages gar nicht darum zu sagen, das ist gut, sondern, wie gesagt, Aufgabenabhängigkeit hast du gesagt, abhängig davon, was ich will, was ich erreichen muss, müsste ich eigentlich flexibel das anpassen. Und da sind wir wieder beim Semko, der gesagt hat, ja, er hat verschiedene Sachen in verschiedenen Organisationseinheiten ausprobiert und bei einer hat das gut funktioniert, bei einer hat das gut funktioniert und die anderen wollten dann doch wieder die Hierarchie. Ja, und dann hat er einfach was sehr Schlaues gemacht. Er hat es nicht wie ein Großkonzern üblich gesagt, jetzt machen alle das gleich bitte, sondern er hat den Leuten lokal freie Hand gelassen. Sucht euch das System und das Führungssystem, was euch gut tut. Ne?
Und das ist wahrscheinlich auch die einzige Wahrheit, die am Ende in einem Unternehmen ab 20, 30 Mitarbeiter wirklich funktioniert, weil es nicht jedes Unternehmen durchgängig schaffen wird, das einheitlich zu regeln, was auch, glaube ich, gar keinen Sinn ergibt, weil du hast, wie du es schon sagst, du hast Buchhaltung, eher stringente, genau regelkonforme Bearbeitung. Korrekt. Wenn du die Buchhaltung in einem IT-Konzern hast, dann brauchst du irgendwo eine kreative Ecke, wo die Leute sich ganz anders verhalten dürfen.
Weißt du, dass man dann auch, dass auch die Kollegen aus der Buchhaltung Zeiten bekommen, wo sie frei, ohne dass die Hierarchie das vorgibt, drüber nachdenken, ob sie nicht anders arbeiten wollen. Mhm. Macht ja auch wieder Sinn. Da sind wieder bei den Phasen. Ne? Und in dem Moment kann die Führungskraft ja sagen, ich halte mich jetzt zurück, geht vielleicht sogar raus, sagt, hier, macht bitte mal einen Workshop ohne mich und überlegt, was läuft gut, was läuft nicht gut und am Ende präsentiert ihr mir bitte, ob ihr was ändern wollt oder ob ihr damit zufrieden seid. Ja, so kann man es auch lösen. Mhm. Weil solange die Hierarchie dabei ist, wird jeder gucken, ne, Hackordnung, beziehungsweise Belohnungs- und Bestrafungssysteme, mache ich was, was der gut findet. Ne? Und das ist klar, das ist dem ja entgegengesetzt.
Also wir haben auf Arbeitsebene, würde ich jetzt sagen, schon recht gut gesehen, dass es sehr, sehr unterschiedliche Modelle gibt und vor allem ganz wichtig, dass die Modelle nicht starr, durchgängig, einheitlich angewendet werden sollten. Also auch weder zeitlich starr noch pro Gruppenperson starr. Die Holokratie lebt ja in großen Maßen davon, dass es eben, ich sage jetzt einfach mal, oberhalb der Arbeitsebene auch keine Struktur gibt. Glaubst du, dass das bei der Coalition, weiß ich gar nicht, wie viele Hierarchien ihr habt oder ob ihr überhaupt Hierarchien habt, bei uns gibt es jetzt dankenswerterweise noch keine. Du verlierst ja, manche Leute arbeiten ja in Unternehmen nur deswegen, weil sie dort eine bedeutende Position einnehmen können. In der Holokratie gibt es keine bedeutenden Positionen, das ist ein runder Raum und kann sich in keine Ecke stellen und auch nicht in die Mitte irgendwie richtig. Glaubst du, du würdest dadurch Menschen verlieren, wenn du jetzt von heute auf morgen ein Unternehmen umstellst, typischen Mittelständler, und sagst, okay, ab heute ist Holokratie. Ihr Chefs seid nicht mehr per Definition das wichtigste Glied im Unternehmen, sondern ihr müsst euch eure Position ja neu erarbeiten, weil die Arbeitsbienen in Anführungszeichen, die bleiben ja fast unverändert, die können ein bisschen anders arbeiten, aber das Management, du sparst es dir nicht, sondern du veränderst es ganz, ganz stark. Ich glaube, an der Stelle ist die größte Veränderung von der Hierarchie zur Holokratie.
Ja, das sind jetzt auch mehrere Aspekte. Ich versuche mal kurz zu sortieren. Also eine Umstellung führt immer dazu, dass sich Menschen unwohler fühlen, weil eine Unsicherheit entsteht von einem System ins andere. Das muss auch so sein, weil wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wenn wir ein System mit den Normen und Regeln, den formellen und den informellen Normen und Regeln, beides gibt es immer. Wenn wir das einmal verstanden haben, haben wir eine Sicherheit, weil wir wissen, woran wir uns halten sollen. Auch das Mobbing-Opfer, sage ich mal, das ist gemein, ja, aber hat eine Sicherheit, dass es gemobbt wird. Klingt perfide, ist aber so. Ja. Und richtet sich darauf ein. Wenn sich jetzt die Führungsstile ändern, oder auch das ganze System dann, ja, von dem einen ins andere, dann haben wir immer ein Change Management. Und dann ist die Frage, Change Management meinen wir müssen die Leute mitnehmen. Wir müssen nicht einfach sagen, so ab heute macht ihr euch bitte selber Gedanken, was ihr alle tut und organisiert euch bitte selbst. So nach dem Motto, ich mache jetzt mal 2 Wochen Urlaub, damit ich euch nicht im Weg stehe als Chef. Ja. Und wenn ich wiederkomme, seid ihr bitte selbst organisierend, ja, unterwegs. 2 Wochen reichen, ich mache dann 2 Monate Urlaub. So. Das wird wahrscheinlich irgendwo zu einem neuen Ergebnis führen. Allerdings werden wir dann auch einige verlieren. Eine Transition zu machen, sich vorher zu überlegen, okay, Gruppendynamik, wo sind die einzelnen Leute, welche Aufgaben haben wir, ist das geeignet und so weiter, wäre ja schlau, um dann zu gucken, gibt es Mitarbeiter, die da gefährdet sind, dass man sie verliert, muss ich die vielleicht besonders coachen oder begleiten in dem Prozess? Macht das überhaupt Sinn? Halte ich mich zurück, gehe nur bei Regelverstößen, die gar nicht akzeptabel sind, mit rein und so weiter. Also ich glaube, da einen guten Übergang würde man schaffen, wenn man sich systematisch damit auseinandersetzt, weil siehe Bücher, die du gelesen hast, siehe Bücher, die ich gelesen habe, ist ja nicht das erste Mal. Man kann ja lernen, wenn man möchte. Ja. Und sicherlich wird es auch den einen oder anderen Berater geben, der sagt, das kann ich besonders gut, habe ich ein paar Mal erlebt, kann euch da helfen, das Schlimmste zu vermeiden. Das ist mal so ein Aspekt. Nichtsdestotrotz kann es sein, dass es Menschen gibt, die sich einfach in solcher Art der Organisation, sei es jetzt sehr hierarchisch oder sei es sehr demokratisch, nicht so wohlfühlen. Kann sein. Und ich mache das immer an mir selber fest. Ich habe, wenn ich selber im großen Unternehmen bin, immer so ein bisschen das Problem, dass ich sehr eigenständig denke, sehr sinnorientiert denke und mit einigen Dingen, die sehr politisch sind in solchen großen Unternehmen. Also ich kann das mal mitgehen, ich kann das auch verstehen und so weiter, aber es macht mir keinen Spaß. Und dann sage ich, naja, warum sollte ich mir das auf Dauer antun? Ne? Dass ich im Prinzip nicht für was arbeite, wo ich sage, da sehe ich Sinn drin, sondern für was arbeite, wo der Sinn sich ergibt, aber nur dadurch, dass Leute zum Beispiel Machtpositionen halten, oder die Hackordnung geändert wird und so weiter. So, also da wird es immer Leute geben, die fliegen raus. Und es wird andere geben, die fühlen sich damit besonders wohl. Und die können das auch gut und die mögen das, so zu arbeiten und gut, ja. Das ist die persönliche Ebene. Ja. Die darf man nicht vernachlässigen. Und die Frage ist ja eigentlich als Unternehmer, wenn ich jetzt sage, stelle ich um das System, welchen Benefit verspreche ich mir von einer Umstellung? Was soll als Nutzen rauskommen? Warum möchte ich das machen? Wieder, ne, wenn man sich überlegt hat, welche Aufgaben habe ich, fehlt mir die Kreativität, kann man ja sagen. Ich meine, wir hatten ja in den letzten Podcasts auch gesagt, mit der ganz, ganz schnellen Entwicklung der Technologien müssen wir uns ständig anpassen, ständig ändern. Da ist sicherlich ein Unternehmen, was nicht so hierarchisch ist, besser aufgestellt, weil die Leute einfach frei ständig gewohnt sind, Ideen reinzubringen und das auch ernst genommen wird, vom Team auch angenommen wird, diskutiert wird, verworfen oder gemacht. Und man eben nicht sagt, da gibt es einen Zentralen, jetzt muss ich erst durch 3 Genehmigungsschleifen und die Unterschriften haben und das mache ich lieber nicht, weil da muss ich es begründen, dann fragt er mich wieder und dann geht's so. Ne? Also sehr hierarchische Unternehmen können, denke ich, auch sehr statisch werden und das ist in der heutigen Zeit schwierig. Also kann es sein, als Unternehmer ich sage, ich habe einen großen Benefit und dann muss ich halt überlegen, bin ich bereit dafür vielleicht ein paar Leute zu verlieren? Oder mache ich es wie Semco und sage, nee, wenn ich ein paar Leute habe, die wollen anders arbeiten, dann dürfen die das. Ja, dann gibt es vielleicht ein kleines Team, was sehr strikt immer noch geführt wird von jemandem und zeige mich auch da flexibel. Am Ende des Tages sage ich immer, gute Führung ist individuell und damit potenziell anstrengend, weil ich muss mich wirklich mit jedem Menschen, jedem Team, jeder Aufgabe, jeder Phase und so weiter auseinandersetzen.
Das hast du schön gesagt. Individuelle Führung ist anstrengend. Und stimmt.
Ja, mühsam, ne? Ja. Aber der Mühsal lohnt sich meines Erachtens. Also für mich lohnt er sich.
Ich hatte mal einen Kollegen auch bei der IABG, der ist aus Berlin gewesen, also ganz bei dir ums Eck. Der hat einmal zu mir gesagt, im Bewerbungsgespräch fragt er gar nicht erst, wenn die Leute kommen und sagen, ja, ich passe perfekt auf die Stelle, weil ich kann das und das ganz gut, sondern er hat gesagt, was kannst du ganz, ganz gut? Und dann guckt er, wie er sein Team quasi intern umorganisiert, damit das, was er ganz, ganz gut kann, auch machen kann. Mhm. Und das fand ich total spannend, weil es ja quasi eigentlich das Bewerbungsverfahren einmal komplett rumdreht. Er bewirbt sich nicht auf eine Stelle, sondern er bewirbt sich als Person und das Unternehmen schaut dann, wie seine Stellen darauf matcht und ob es dem Unternehmen was bringt. Das ist ja genau das, was du jetzt sagst, individuell. Du nimmst dem Ganzen vorweg, dass du schon die Leute einstellst an die Position, wo sie sich wohlfühlen und musst nicht hinterher erst irgendwas agieren, damit sie sich dann doch wohlfühlen.
Sehr gut, ja. Sicherlich auch was ich über die Zeit gelernt habe. Es gibt Menschen, die tun sich mit bestimmten Aufgaben sehr schwer, selbst wenn sie ihnen Spaß machen. Das ist auch sehr spannend. Mhm. Also ne, wenn du sagst, ja, was können sie besonders gut, ist nicht immer unbedingt das, was mir besonders Spaß macht. Also mir macht ja auch Klavierspielen Spaß, aber ich bin jetzt kein Konzertpianist. Ne? Also mir macht es Spaß, aber ob es jetzt für anderen Genuss ist, ist immer die Frage. Manche behaupten es. Ja, aber es ist so gut spiele ich bei weitem nicht. Ne? So, und von daher auch das ist wichtig, ne? Weil wenn ich keinen Spaß habe an etwas, was ich mache, das ist ja auch wieder doof. Ne? Also gut, diese Balance und dieses individuelle Beschäftigen mit jedem ist wichtig. Wir müssen es allerdings im Unternehmenskontext darauf einordnen und ausrichten, was der Zweck des Unternehmens ist. Weil sonst auf Dauer auch wieder Probleme entstehen. Also wir können ja nicht sagen, wir machen Holokratie und das ist eigentlich mehr so eine Kommune und jeder fühlt sich wohl, sondern wir haben ja einen Unternehmenszweck oder mehrere. Ne? Der Hauptzweck ist ja, hatten wir auch schon mal, immer Geld verdienen, aber eigentlich geht es ja auch um Sinn des Unternehmens. Was ist sozusagen die Aufgabe, die man sich gestellt hat und was will man besonders gut machen gegenüber dem Kunden und so weiter. Und dafür muss sich das eignen letztendlich, sonst müsste man ja den Mitarbeiter gar nicht dazu anstellen. Ja? Weil sonst arbeitet er ja an was anderem mit und nicht an dem, wo man hin muss. Ne? So, und auch diesen Sinn kann man natürlich wieder in der Holokratie sagen, den finden wir gemeinsam, wir überlegen uns gemeinsam die Strategie, den Nutzen vom Kunden und überprüfen den gemeinsam immer wieder. Was mich übrigens dazu führt, du hast eben gesagt, ja, du weißt nicht, wie es in der Kreatischen ist. In der Kreatischen sind es 2 Geschäftsführer und dann gibt es eine flache Hierarchie, die allerdings informell so funktioniert, dass jeder weiß, es gibt Experten, die besonders gut sind. Und die fragt man und da ist man auch respektvoll. Und es gibt Leute, die beschäftigen sich gern zum Beispiel mit Netzwerking, Mitarbeiterakquise, neuen Ideen. Dann gehen die da mehr rein. Ja. Mhm. Also, das bildet sich also automatisch, weil wir diesen Wert Freiraum sehr hoch halten. Und dann, was unsere Aufgabe ist, ist allerdings zu gucken, wenn jemand stark rausfällt in die eine oder andere Richtung, zu korrigieren. Also einer überengagiert sich, ist das schlecht, auch für die Gesundheit auf Dauer. Einer unterengagiert sich, das belastet das Team. Dann muss man immer schauen, regelt sich das selber im Team aus oder nicht? Mhm. Und letztendlich auch, weil wir ja natürlich diejenigen sind als Geschäftsführer, die das Risiko tragen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch dafür verantwortlich sind, dass das Unternehmen am Ende des Tages funktioniert, so wie es muss. Mhm. Ja. So, also da kommen wir, denke ich, auch als Geschäftsführer, auch in Deutschland, aus dieser Rolle nur sehr bedingt raus. Ja, wir sind verantwortlich, wir müssen Sachen delegieren, wir müssen Systeme einführen, die funktionieren und wir müssen sicherstellen, dass sie laufen. Weil wenn ich die, Lohnsteuer nicht abführe, ja, dann ist das Finanzamt aber sehr schnell da und ich bin vielleicht sogar, werde auch noch strafrechtlich belangt. Also da sind Grenzen, da kann ich nicht sagen, das überlasse ich jetzt einfach dem Team und gut. Das ist so.
Aber lieber Christoph, du hast jetzt ja eh das Wort Hierarchie in Verbindung mit der Kreatischen gebracht und dann hast du lauter Sachen aufgezählt, die mit der Hierarchie in der Reinkultur, um die es eigentlich geht, gar nicht so viel zu tun haben. Also letzten Endes lebt ihr ja quasi in diesem Baukasten aus Hierarchie und Holokratie bei euch schon für die Performance alles aus.
Es ist individuell, ne? Also es gibt genau. Mitarbeiter, die kriegen Aufgaben, weil sie es auch so wünschen. Es gibt Mitarbeiter, die schaffen sich Aufgaben und Aufgabenbereiche. Und was wir immer gesehen haben und was immer funktioniert, ist, alle Mitarbeiter gehen Kompromisse, die nun mal im Leben generell, allerdings natürlich auch insbesondere im wirtschaftlichen Arbeitsleben notwendig sind, gehen sie auch mit. Und wir gehen sie auch mit. So. Und das ist, glaube ich, das, was das dann am Ende des Tages auch ausmacht. Wer die Entscheidung dann de facto trifft, naja, guck mal, in einem Unternehmen, wo viele ITler arbeiten, ITler, die sich jeden Tag einen neuen Job suchen könnten, wenn sie es denn wollen, selbst in Zeiten wie Corona, da ist immer das ist die Frage, treffe ich jetzt die Entscheidung, trifft er die Entscheidung eigentlich völlig Wurst. Ja? In der Regel wird er, wenn er die Entscheidung von mir nicht mitträgt, auch seine Konsequenzen auf Dauer ziehen. Ja. Also, und umgekehrt auch, wenn jemand nur Entscheidungen trifft, die ihm nicht mit dem Unternehmen passt und sagt, jetzt mache ich mal völlig frei und das ist mir egal, ob die anderen da Probleme haben oder nicht, ne? Also Egoismus, dann wird das natürlich auf Dauer auch nicht funktionieren. Und das muss man sich angucken. Da ist genau dieser Spannungsbereich, auch in der Teamdynamik und so weiter. Manche Leute sind egoistischer, manche sind altruistischer. Beides braucht man, ja, für die Art von Aufgaben, die gemacht werden sollen. Und alles muss sich austarieren. So, und da sind wir wieder bei, Führung ist mühsam. kann viel Spaß machen. Und wenn man es mal verstanden hat, dass es so laufen muss, ja, dann macht das auch Spaß. Ja, dann, weil man dann ja eben nicht Sachen ständig auf sich bezieht, sondern versteht, es gibt eben Personen, die ihre Bedürfnisse haben. Es gibt Teamdynamik, Gruppendynamik, es gibt diese Themen wie Führungsstile und so weiter. Letztendlich brauchst du als gute Führungskraft zumindest mal einen sehr guten Überblick über diese ganzen Themen und auch das, was du heute noch mal mir beigebracht hast zur Holokratie, ist für mich schon wieder eine Bereicherung, ne? Weil ich habe das Buch ja dummerweise nicht gelesen, ne? Auch wenn ich sage, gut, Semco ist jetzt ähnlich, erkenne ich ein paar Sachen wieder, ja, die du mir erzählst. So, und das muss ich als Führungskraft kennen und muss es dann gezielt situationsbedingt einsetzen, den richtigen Führungsstil zur richtigen Zeit. Und das gelingt mal nicht. Da muss man justieren, man lernt und man hört nie auf damit.
Genau. Also das Thema Führung ist tatsächlich auch das, was ich dieses Jahr zum ersten Mal so richtig durchleben durfte. Ist etwas, was einen sehr bereichert. Ich glaube, am Ende als Quintessenz von diesem Ganzen ist es, dass Holokratie in der Reinform genauso wenig gut funktioniert wie die Hierarchie in ihrer Reinform. Und man kann es, und das hat es ja auch mit deinen Büchern von Semco und sowas belegt, es ist halt letzten Endes ein Baukasten und diejenigen, die bereit sind, diesen Baukasten als solchen auch zu sehen und zu sagen, okay, ich muss zeitlich und entsprechend dem Umfeld dynamisch reagieren können und die das dann auch tatsächlich schaffen, ihre Leute mitzunehmen, sind diejenigen, die wahrscheinlich mittelfristig davon signifikant profitieren werden. Entweder, weil sie leichteren Zugang zu Fachkräften haben, weil sie eher in der Performing-Phase ihrer Mitarbeiter sitzen, weil sie vielleicht die besten Skills der Mitarbeiter rauskitzeln können. De facto ist es so, dass sie einfach nur davon profitieren können, mit dem großen Risiko dieser Umstellung dahin. Und da kann man ja, Baukasten sind ja toll, weil du musst nicht von einem Tag auf den anderen den kompletten Baukasten wechseln, sondern du fängst einfach an, das, was du eben sagtest, mit schrittweise Lernen, in verschiedenen Umfeldern einfach das ein oder andere Werkzeug mal auszuprobieren. Und ja, ich glaube, dann hast du einen riesen Benefit. Und die Holokratie, und das ist auch eigentlich das Ende von diesem Changeland-Vierteiler, ist nicht in der reinen Form praktikabel, genauso wenig wie die Hierarchie es hier war.
Ja. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort, ne? Ich meine, eine Sache möchte ich noch ergänzen, und das ist, weil wir vorhin über Berater geredet haben, weil die Welt nun mal vielschichtig ist, die Lösungen, die es braucht, vielschichtig sind. Und also optimierte Systeme sowieso nur dann entstehen, wenn ich diese Vielschichtigkeit berücksichtige und ich mit Standards nur eine bedingte Reife schaffen werde, ist es super wichtig, sich, wenn man sich beraten lässt, zu gucken, dass man jemanden hat, der so differenziert denkt. Was genau. Ich in der Vergangenheit oft erlebt habe im Unternehmen, sind, wie nennt man das, Neudeutsch, Evangelisten? Ja,
ja, genau.
Die also ein System kompromisslos, kann man schon fast sagen, vertreten. Und gerade in der Welt der agilen Entwicklung, wo man sagt, jetzt müssen sich alle Teams, müssen sich echte Teams bilden, alle müssen perfekt kommunizieren und alles muss super sein und so. Wenn man dann so jemand hat als Berater, dann kann man jetzt schon davon ausgehen, dass es am Schluss scheitert. Und das habe ich ganz oft erlebt.
Ja.
Ja, es ist am Ende nicht so, dass es eine Wahrheit gibt, sondern jedes Unternehmen mit der Kultur, mit den Aufgaben und so weiter, braucht seine Lösung.
Und es hilft mit Sicherheit auch, wenn vornherein allen klar ist, es ist zeitlich und umfeldthematisch dynamisch. Damit gar keiner erst davon ausgeht zu sagen, ja, also wenn ich jetzt einmal Abteilungsleiter bin, bin ich das für die nächsten 60 Jahre. Mhm. Man tut sich leichter, wenn man von vornherein weiß, dass die Sachen auf Zeit angelegt sind. Also wenn man genau weiß, was ich, du hast jetzt die nächsten 6 Monate das Zepter in der Hand. Und ich glaube, und das gibt ein Experiment dazu, das habe ich von meinem Vater, ich kann dir nicht sagen, wo du her, das kommt aus der Medizin wahrscheinlich, dass Menschen, wenn sie wissen, dass sie in Führung kommen und sie wissen, dass sie nach kurzer Zeit absehbar wieder rauskommen, sich anders als Führungskraft verhalten, als Menschen, die das von vornherein nicht wissen. Mhm. Die sich quasi erstmal als Gockey aufspielen, sich quasi richtig breit machen, hinterher, upsala, jetzt bin ich wieder einer von den Unteren, scheiße, jetzt kommt die Rache, weil irgendjemand habe ich wahrscheinlich falsch behandelt.
Ja, interessant. Ja, bloß dann ist die Frage, solche Menschen, die man in Führungspositionen hieft, die Menschen schlecht behandeln, weil sie in der Machtposition sind. Man sagt ja immer, Macht verändert. Ne? Mhm. Das ist auch so. Ja, dann hat man vielleicht schon den Falschen ausgewählt. Also sehr spannend. Das Thema Führung könnten wir nochmal extra beleuchten, Markus, wenn du möchtest.
Fällt mir auch gerade auf.
Also ich fand es super spannend heute. Ich habe einiges reflektiert und auch nochmal neu gelernt. Von daher sollen wir Schluss machen.
Machen wir Schluss an dieser Stelle.
Dankeschön. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Alle Informationen zur Episode finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie einen Kommentar oder Like da lassen, um uns zu unterstützen. Gern können Sie diesen Podcast auch abonnieren. Bei Fragen zum Inhalt oder wenn Sie selbst mit dabei sein möchten, dann melden Sie sich einfach bei uns. Bis zum nächsten Mal. Christoph und Markus.